ist da so ein bisschen politisch-militärisch. Da ich selbst Offizier, Reserveoffizier bin, weiß ich, alle Clubs sind so, die dem Militär gehören. Da wurde nämlich auch mal öfters eine richtig gute Party gefeiert.
Wer nun wirklich da der Nutzer dieses Geländes ist, das wissen wir nicht. Das wird auch nicht gesagt. Es ist nach wie vor ein russisches Sperrgebiet hier in Karlshorst, wenn Sie so wollen. Aber was da genau gemacht wird, ich weiß es nicht.
Ich habe nicht viel gekämpft, ja. Das Einzige, gegen die ich gekämpft habe, waren die Berlinerinnen.
Freie Universität, das hat Kennedy selber auch gesagt, als er hier sprach, 61, muss man sowas extra sagen. Eine Universität muss ja per se frei sein, aber betont, da merkt man auch so ein bisschen den Klang des Kalten Krieges, das wird hier die tatsächliche freie Universität.
You are leaving the American sector. Das stand auf den Schildern, an denen ich als Kind mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule immer vorbeigefahren bin. Ich bin nämlich in Berlin-Zehlendorf zur Schule gegangen und mein Schulweg führte ganz dicht an der Grenze zu Kleinmachnow entlang. Und Kleinmachnow, das war DDR und Zehlendorf gehörte zu West-Berlin. Berlin war ja nach dem Krieg bis zur Wiedervereinigung Anfang der 90er in Sektoren aufgeteilt, einen amerikanischen, einen britischen, einen französischen und einen sowjetischen. Und in Zehlendorf war eben der amerikanische Sektor, den man übrigens an dieser Stelle gar nicht verlassen konnte, denn da stand ja die Mauer. Insofern war das Schild You are leaving eigentlich Quatsch. Und die Mauer entstand, weil ja ziemlich bald nach Kriegsende zwischen den drei Westalliierten und den Sowjets Spannungen entstanden und das mündete dann zuerst mal in den sogenannten Kalten Krieg und führte schließlich zur Gründung der DDR und eben dann zum Mauerbau. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich beim Mauerfall nicht so ein You are leaving the American sector Schild geklaut habe, so als Erinnerung. Und vielleicht ist das ja auch ein Grund dafür, dass ich jetzt für dieses Wochenendjournal mal gucken wollte, was eigentlich übrig geblieben ist von den vier Alliierten in Berlin. Also Schilder definitiv nicht, aber dafür vielleicht so zum Beispiel ein bisschen Lebenseinstellung. Über 50 Jahre wurde ja hier das deutsch-französische Volksfest gefeiert. Der amerikanische Soldatensender AFN und Barbecue prägten Berlin auch ein bisschen. Und es gibt immer noch einen britischen Yachtclub oder russische Soljanka. Und es gibt noch jede Menge Gebäude, die an die Anwesenheit der vier Alliierten hier erinnern. Und deshalb habe ich mich für dieses Wochenendjournal mal auf Spurensuche begeben. Ich bin Anja Nehls. Viel Spaß dabei. Vom Kriegsende 1945 bis Anfang der 90er, also der 1990er, waren ja die vier Alliierten in Berlin anwesend und auch ganz maßgeblich am Schicksal der Stadt beteiligt. Allein die Amerikaner waren im Juli 45 mit über 30.000 Soldaten in der Stadt. Und natürlich gibt es deshalb ein Alliiertenmuseum in Berlin, besser gesagt sogar zwei. Eins, das an die Anwesenheit der drei Westalliierten, also Amerikaner, Franzosen und Briten erinnert. Das befindet sich im ehemaligen amerikanischen Sektor in Zehlendorf. Und ein deutsch-russisches Museum im ehemaligen sowjetischen Sektor in Berlin-Karlshorst, also im Südosten von Berlin. Ich bin jetzt in Zehlendorf, also im Südwesten von Berlin, wo das Museum zum Teil in einem ehemaligen Kino und einer Bibliothek untergebracht ist, die damals von den hier lebenden amerikanischen Soldaten genutzt wurden. Und davor stehen als größte Ausstellungsstücke des Museums ein französischer Eisenbahnwaggon und ein britisches Flugzeug, die regelmäßig im Rahmen von Führungen besichtigt werden können. Und ich war dabei.
Mein Name ist Jessica Bose, ich bin Historikerin und mein Hauptgebiet ist also auch die Alliierten und die Nachkriegszeit. Ich arbeite auch schon ganz, ganz lange hier fürs Alliiertenmuseum. Das hier ist eine Hastings, so heißt dieser Typ, Originalflugzeug der britischen Luftwaffe, der Royal Air Force. Und die Hastings wurde ganz viel während der Zeit der Luftbrücke verwendet.
Die Luftbrücke entstand ja, als 1948 die Sowjets West-Berlin, also den amerikanischen, britischen und französischen Sektor, einfach abgeriegelt hatten. Die Alliierten vertrugen sich nicht mehr und dieses West-Berlin lag ja nun inmitten der sowjetischen Zone in Deutschland. Also haben die Amerikaner, Briten und Franzosen ihren Teil Berlins dann monatelang aus der Luft versorgt. Mit hunderten Flugzeugen wie diesem.
Hier war unheimlich viel Platz, um die verschiedenen Materialien, die nach West-Berlin gebracht werden mussten, zu verstauen. Und natürlich war es auch nicht nur Essen. Es mussten Medikamente eingeflogen werden, es mussten Hygieneartikel eingeflogen werden, Stoffwindeln für Babys, es wurden Stifte und Papier für die Schulen eingeflogen, es wurden ganz viel Baumaterialien, es war ja noch der Wiederaufbau, eingeflogen. Die haben ein ganzes Kraftwerk in Einzelteilen hierher gebracht. Das Kraftwerk Reuter in Spandau steht heute noch, damit man von der Stromversorgung im Osten unabhängig ist. Also es gab so ziemlich nichts, was die nicht in die Stadt transportiert haben. Inklusive einer Band an Silvester, die dann öffentlich am Kurfürstendamm spielte. Denn man wollte also auch die Moral aufrechterhalten. Das normale Leben sollte so weit wie möglich weitergehen. Aber 1948 war das eine logistische Meisterleistung. Selbst hochrangige Generäle und Offiziere der Amerikaner hatten im Vorfeld gesagt, das wird nicht funktionieren. Vielleicht ein paar Wochen lang, aber auf die Dauer nicht. 2 Millionen Menschen ausschließlich aus der Luft zu versorgen, unsere Garnisonen auch noch. Der Flughafen Tempelhof war überhaupt nicht ausgestattet dafür, dass so viele Flugzeuge auf einmal da landeten. Relativ schnell wurde dann der britische Gatow ausgebaut und es wurde in einer Rekordzeit der französische Flughafen Tegel gebaut. In der Rekordzeit von 3 Monaten. 3 Monate für einen funktionierenden Flughafen. Das nächste Objekt, was ich Ihnen gerne zeigen würde, ist unser französischer Militärzug. Also die meisten Soldaten kamen per Zug an. Und die Franzosen sowieso, weil die hatten es ja relativ nah. Das ist ein deutscher Bahnzug aus den 80ern, aber sie wurden doch für die Bedürfnisse der Franzosen etwas umdekoriert. Wir gehen da mal hin. Wir zeigen Ihnen hier den französischen Barwagen. Und es ist nicht so, dass die Briten und Amerikaner keine Barwägen hatten, ne? Also keine Missverständnisse aufkommen lassen. Es gab also Cola, es gab Wasser, es gab Schultheiß, das Berliner Bier. Sehr hübsch, die haben das Haar in der Mitte vergessen, weil das in Frankreich unüblich ist, ein Haar in der Mitte. Schultheiß. Natürlich Marlboro, die starken Gitanen ohne Filter. Es gab ein Hauptgericht, es gab einen Kuchen und so weiter. Also wenn Sie möchten, gehen Sie mal durch und ich versuche irgendwie zu schaffen, dass ich hier rauskomme, um ihn auf der anderen Seite zu öffnen.
Mit mir zusammen hier sind hauptsächlich Berliner, die sich mal wieder auf die Spuren der eigenen Vergangenheit oder der ihrer Familien begeben wollten. Und dabei sind auch Berliner, die noch eigene Erinnerungen an Begegnungen mit den Alliierten in Berlin haben.
Da kann ich mal eine Schlägerei rein, mit den Engländern damals, ne, in der Kneipe. Der war irgendwie einfach ausgerastet, so wusste ich auch nicht, dass die da dann kommen. Die Militärpolizei und so, bin dann abgehauen. Aber die haben sich auch immer abgeschlossen, die Amis hier. Sind immer hier geblieben, in eigenem Territorium. Ne?
Flughafen Tempelhof, da war mal so eine Art Spielhalle oder was da war, dass sie sich beschäftigen konnten. Da waren Amis gewesen. Durch Zufall haben wir mal da welche kennengelernt. Von den Alliierten, und, na, da haben sie uns mal eingeladen. Und da haben sie uns Bilder beigebracht und Kicker und so. Also, war schon schön gewesen, aber da war vielleicht 2-3 Mal, wo wir da hin konnten und danach durften wir nicht mehr.
Also letztlich haben die alliierten Soldaten sich doch ganz schön abgeschottet vom Rest der Berliner Bevölkerung. Noch schlimmer war das aber mit russischen Soldaten im sowjetischen Sektor, erzählen mir 2 der Besucher, die die Teilung Berlins eben von der anderen Seite aus erlebt haben.
Wir kommen aus Berlin, aber aus dem ehemaligen Ostteil Berlins hier. Und da war also lange Zeit mitunter der Wunsch da gewesen, dass es also die Beziehungen dann noch ein bisschen enger waren. Waren aber praktisch nicht möglich gewesen. Ja. Es war auch deutlich zu erkennen gewesen, dass beispielsweise Soldaten nur in Gruppen gehen durften, in Begleitung eines Offiziers. Also da war überhaupt kein Kontakt möglich hier. Die Offiziere hatten ein bisschen größere Freiheiten. Die konnten also auch mal in eine Gaststätte gehen oder ähnliches. Aber sie waren alle sehr distanziert und nur zu irgendwelchen offiziellen Anlässen, die also organisiert waren, da gab es dann irgendwelche Freundschaftstreffen. Ja, und um 12 Uhr wurde das Licht ausgemacht und dann ging jeder nach Hause.
Ich war erst bei der NVA Offizier und dann war ich Offizier der Bundeswehr. Wir hatten eine Einladung zu einem russischen Panzerregiment und durften uns damals die hochmodernen T-80 angucken. Und dann gab es natürlich dann auch das gesellige Beisammensein, ne, mit 100 Gramm, das kennt man ja bei den Russen. Allerdings muss ich gestehen, ich habe nur einmal 100 Gramm geschafft, nicht so viel 100 Gramm. Ich bin da nicht so trinkfest gewesen, aber die sind recht trinkfest.
Ja, es gibt einige Bezeichnungen, die also in der DDR üblich waren. Also Datsche zum Beispiel ist ein typisch russischer Ausdruck. Oder man hat auch versucht, zu irgendwelchen Erntemaschinen Kombine zu sagen, die also auch aus Russland kamen hier. Oder dieses Dawai, Dawai, also los, los hier. Ja. Das sind also so ein paar einzelne Worte, die wurden schon mal benutzt hier, aber ansonsten gab es keinerlei Beziehungen.
Dann hatten wir natürlich auch die Ehrenparade, durften wir ja auch dran teilnehmen als Offiziersschüler. Ne? Sozusagen am Staatsrat vorbei defilieren, hier an der Karl-Marx-Allee. Und da hatte ich meine erste Begegnung mit Westalliierten, weil wir waren als Reserve eingeteilt. Dann standen wir an der Seite und neben uns standen gleich die Franzosen, da standen so ein paar Franzosen, das war meine Begegnung mit den Franzosen. Die standen gleich neben uns und haben Fotos gemacht und dann haben sie uns angeguckt und mir die angeguckt, das war aber dann auch schon alles.
Und ansonsten haben die sich ja selber auch sehr abgeschottet. Also auch, wo beispielsweise die Offiziere gewohnt haben, das war grundsätzlich mit irgendwelchen Bretterzäunen alles vernagelt. Also da hat man überhaupt keine Möglichkeit gehabt, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ja, so war es halt.
Und wer vom westlichen Teil in den sowjetischen Teil Berlins wollte oder umgekehrt, der musste dann eben eine Grenze passieren. Und eine Kontrollbaracke, die damals am Checkpoint Charlie stand, also an einem Übergang zwischen den heutigen Bezirken Kreuzberg und Mitte. Die Baracke steht heute auch im Alliiertenmuseum, weil sie eben tatsächlich als Symbol für den Kalten Krieg gilt.
Und warum wurde eigentlich der Checkpoint Charlie so ein Symbol für diesen Kalten Krieg? Es war eigentlich nur ein ganz banaler Kontrollpunkt. Man kann es nicht mal Grenzübergang nennen. Nee, es war ein Kontrollpunkt für die alliierten Soldaten, die von West nach Ost wollten. Und das durften sie ja, denn Berlin hatte ja den Vier-Mächte-Status. Die Alliierten durften sich völlig frei innerhalb Berlins bewegen. Das haben die Verträge zugesichert. Und deswegen sagten die Amerikaner ja auch, als die Mauer gebaut wurde, naja, die Mauer trennt Deutsche von Deutschen. Das ist erstmal für uns nicht so wichtig, solange wir als Amerikaner weiter in den Osten können. Und das konnten sie auch. An diesem Checkpoint Charlie wurde eigentlich nur kontrolliert, wer halt so in den Osten fährt. Und es gab einen westlichen Kontrollpunkt und dahinter war dann der sowjetische Kontrollpunkt. Und wir werden jetzt auch gleich reingehen. Sie müssen sich das so vorstellen, man fuhr da also vor. Deswegen auch, wenn man mit dem Jeep oder LKW fuhr, diese großen Spiegel. Wurde dann gebeten, auszusteigen, war natürlich Grenzposten hier davor, ging dann hier rein. Es gab einen Schreibtisch für Amerikaner, einen für Franzosen und einen für Briten. Jeder ging zu seinem Land. Und dann wurde eigentlich nur notiert, dass sie jetzt in Ost-Berlin sind. Das heißt, wenn sie verloren gegangen wären, hätte man sie gesucht.
Das war keine Erika.
Nee, das Telefon, meine ich.
Sie sehen auch, dass, oder Sie werden bemerken, dass die Schreibmaschine und die Telefone an jedem Schreibtisch anders aussehen. Ja. Weil eben jedes Land seine eigenen mitbringen konnte, was die eben gerade benutzen. Und noch ein Satz zu dem Namen. Charlie ist Militäralphabet. Ne? Alpha Bravo Charlie. Checkpoint Alpha ist bei Helmstedt, also vom westlichen Teil sozusagen in den sowjetischen zu kommen. Checkpoint Bravo kennen einige vielleicht noch beim Vorbeifahren. Das ist hier Potsdam-Dreilinden. Also da ist immer noch so ein kleines Schild, Allied Checkpoint Bravo, auch wenn man sonst nichts mehr sieht. Lassen Sie uns hier wieder rausgehen.
Bis zur Wiedervereinigung 1990 gab es die Kontrollbaracke am Checkpoint Charlie. Und einer der Besucher kann sich hier auch noch daran erinnern.
Februar 1990. Ich war Student. Ich bin im französischen Sektor aufgewachsen, war Student, hatte als Taxifahrer gearbeitet. Hatte dann in der Nacht irgendwie um 11 Uhr abends oder so einen Fahrgast, einen Amerikaner. Dann hat er gesagt, ich soll ihn nach Lichtenberg bringen. Ich war da noch nie. Und die Frage war jetzt, jetzt kommt der Checkpoint Charlie, ja, zum Kuckuck, welchen Grenzübergang nehmen wir? Also was ja viele nicht wissen, ich meine, die Mauer war zwar gefallen, aber wir waren nach wie vor zwei Staaten. Du konntest nicht einfach irgendwo rüberlaufen. Welchen Grenzübergang nehme ich als Berliner Taxifahrer mit einem amerikanischen Fahrgast? Ich habe Checkpoint Charlie versucht, was ich eigentlich als Berliner nicht durfte, als Westberliner nicht durfte. Es hat geklappt. Dann ging es nach Lichtenberg, da habe ich den Mann dann abgesetzt. Das war also alles für mich total suspekt. Schnell wieder im Westen, wo ich mich auskannte. Ich habe tatsächlich 100 Mark damals hier gekriegt. Davon waren irgendwie 12 Mark Trinkgeld und der Rest war auf der Uhr. Da war ich vielleicht der Erste, der also Checkpoint Charlie als Taxifahrer irgendwie rüber ist.
There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy and spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart, tear it down when they take old Berlin.
Der amerikanische Sektor in Berlin, das war ja hauptsächlich hier die Gegend im Berliner Südwesten, also Zehlendorf und Dahlem. Als die Alliierten hier nach dem Krieg noch das Sagen hatten, war Berlin ja in vier Sektoren aufgeteilt. Und hier befand sich zum Beispiel das amerikanische Kino Outpost, das jetzt ja das Alliiertenmuseum beherbergt. Und dort habe ich mich jetzt mit dem Leiter verabredet, Jürgen Lilteicher. Und wir wollen mit dem Fahrrad jetzt mal so ein bisschen auf Tour gehen und quasi uns auf die Spuren von damals begeben und gucken, was von den Amerikanern hier eigentlich noch so übrig ist.
Und wir brauchten auch ein paar Minuten jetzt nur mit dem Fahrrad zu fahren und stehen an der Truman Plaza. Jedenfalls steht es da, aber es ist nicht mehr so wahnsinnig viel davon zu sehen. Also das sind hier Wohnblöcke, deutsche Eigentumswohnungen, entstanden in den letzten Jahren und ein großes Einkaufscenter. Was war denn hier früher zur Zeit der Alliierten?
Ja, tatsächlich war hier vorher die sogenannte Truman Hall. Also hier haben die Amerikaner erstmal eine große Kantine gebaut für bis zu 800 Bedienstete. Und später entstand hier ein amerikanisches Einkaufszentrum, in dem die Westalliierten, aber auch die Angehörigen der US-Streitkräfte zollfrei einkaufen durften, also sogenannte Post-Exchange. Hier waren alle amerikanischen Güter zu bekommen, die man auch im amerikanischen Supermarkt bekam. Also hier war so ein bisschen das Versorgungszentrum der Amerikaner in diesem, ja, Little America, sagen wir eigentlich, im Berliner Südwesten.
Und hinter den jetzigen Eigentumswohnungen war lange, lange Jahre immer das Deutsch-Amerikanische Volksfest, was ja eine Institution war in West-Berlin damals. Ne?
Ja, definitiv. Es begann erst mit ganz normalen Schaustelldingen, um auch die West-Berliner Schausteller zu unterstützen, auch Initiative der Amerikaner. Und dann entdeckten die Amerikaner eigentlich das Potenzial dieses Festes, indem sie, ja, Art Show gemacht habe, Texas, heute würde man sagen Live-Enactment, also Leute in Kostümen oder historische Szenen wurden nachgestellt. Also wurde amerikanische Geschichte den Deutschen nahegebracht.
Und wenn wir uns jetzt mal um 180 Grad umdrehen, sehen wir ein Gebäude, was tatsächlich noch von den Amerikanern genutzt wird. Die amerikanische Flagge weht und das Ganze ist ziemlich gut gesichert. Hoher Zaun, Embassy of United States of America steht dran.
Ja, das ist die Konsularabteilung der amerikanischen Botschaft in Berlin. Hier müssen Sie hin, wenn Sie, ja, Visa-Angelegenheiten einreisen in die USA. Das ist hier sozusagen noch übrig geblieben. Vorher ja die US-Mission in West-Berlin. Und das Ganze befindet sich in einem Gebäudekomplex, der vorher sozusagen das sogenannte Luftgaukommando 3 während des Dritten Reiches war, also Luftwaffe. Diesen Komplex bezogen die Amerikaner direkt als US-Hauptquartier. Die US-Mission war hier und heute bleibt eigentlich nur diese Konsularabteilung jetzt übrig. Also in der amerikanischen Botschaft im Berliner Zentrum am Leipziger Platz können Sie keine Pass- oder Visa-Angelegenheiten machen. Das ist jetzt hier.
Jetzt sind wir ein paar hundert Meter weitergefahren und befinden uns inmitten einer Siedlung mit ganz flachen Bungalows, die so ein bisschen aus den 50er Jahren zu stammen scheinen, wo die Amerikaner gewohnt haben damals, oder?
Ja, richtig. Also es mussten ja für die Militärangehörigen entsprechende Wohnquartiere, je nach Rang natürlich, geschaffen werden. Und hier haben wir tatsächlich so eine Art, ja, Siedlung für die höheren Ränge, für die Offiziere. Und es sieht wirklich wie eine amerikanische Vorstadt aus. Sie haben niedrig liegende Bungalows, große Einfahrten, fast schon Arkaden. Airport ähnlich, also was bei uns viel später kommt, und eben diese ganzen Flachbauten. Definitiv ist das Stil der 50er Jahre mit runden Ecken, würde ich mal sagen, wo das Vordach ein bisschen abgestützt ist mit Metallpfosten und ähnlichem, wo die Pflanzen so hochranken. Es ist wirklich, ja, eine kleine Entdeckung hier.
Und das nannte man auch Little America und das Leben war auch so ein bisschen so. Das heißt, es gab zu einer Zeit, als bei uns ans Grillen noch niemand so richtig dachte, tatsächlich auch jeden Tag Barbecue, ne?
Ja, tatsächlich. Die haben natürlich den American Way of Life weitergelebt und das war den Amerikanern übrigens auch wichtig. Am Anfang kamen die Soldaten ja alleine und als sie merkten, oh, das wird eine längere Mission hier in Deutschland und auch in Berlin, durften Familienangehörige nachkommen. Und dann war natürlich klar, dass man den Familien und Amerikanern das Leben so angenehm wie möglich machen wollte, dass sie nichts vermissen. Also Konsum, American Forces Network, das hier, ja, Television und Radio sozusagen aus den USA bekamen. Es wurde auch ganz viel importiert, amerikanisches Brot, also darauf mussten sie nicht verzichten.
Sie haben es erwähnt, das Radio war auch hier um die Ecke, ne? AFN, der amerikanische Soldatensender?
Ja, richtig. American Forces Network, das wissen ja viele, weil die immer ziemlich gute Musik hatten, haben das hier gehört. Ich bin in der britischen Zone sozusagen aufgewachsen und kann BFBS sehr gut. Hat man als Jugendlicher gerne gehört, weil das war so die State-of-the-Art-Music. Und ja, die haben die Amerikaner wirklich mit TV und Fernsehen versorgt. Und jeder Deutsche hat da gerne, wie sagt man schön, eingetuned.
Mit dem Fahrrad keine 2 Minuten vom Alliierten Museum ist ja auch die Freie Universität Berlin. Und die Freie Universität Berlin war ja mal entstanden, so als Antwort der 3 Westalliierten auf die Teilung der Stadt Berlin, weil die Humboldt-Universität, damals ja die einzige Universität in Berlin, sich ja nun sozusagen in der sowjetischen Zone befand. Und die Amerikaner haben das hier ganz maßgeblich vorangetrieben. Ne? Wir stehen nämlich direkt vor dem Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin. Der heißt nicht zufällig so.
Freie Universität, das hat Kennedy selber auch gesagt, als er hier sprach, 1961, muss man sowas extra sagen. Eine Universität muss ja per se frei sein, aber betont, da merkt man auch so ein bisschen den Klang des Kalten Krieges, das wird hier die tatsächliche freie Universität. Als man nämlich merkte, dass im Ostteil der Stadt doch das dortige Regime oder die Kommunisten sehr stark Einfluss nahmen auf die Inhalte und auf die Lehre, musste eine Antwort her und das ist tatsächlich dann hier in Dahlem entstanden. Und wir haben wirklich den Eindruck einer amerikanischen Campus-Universität mit breiten betonierten Wegen, niedrigen Gebäuden und eben jetzt dieser Henry Ford baute tatsächlich auch eine Spende von Henry Ford II, so sagt man so schön im Amerikanischen, dem Enkel des ursprünglichen Unternehmens, des Gründers Henry Ford. Der hat tatsächlich 8 Millionen D-Mark damals bewilligt für den Bau dieses Gebäudes, in dem sich Studierende treffen sollten. Eine luftige, hohe, moderne Architektur, also sehr ja, frei von der Architektur schon. Naja.
Der Ostteil Berlins, der war ja nach dem Zweiten Weltkrieg die Besatzungszone erst der Sowjets, später dann der Russischen Föderation, also bis 1994. Und da bin ich jetzt auch, genau in Karlshorst, und zwar am Deutsch-Russischen Museum, zusammen mit Dr. Jörg Mouret. Das ist der Leiter des Deutsch-Russischen Museums und das ist auch schon das erste Zeugnis hier der Russen, aber damals natürlich noch nicht als Museum, oder?
Vollkommen richtig. Wir sind hier direkt vor unserem Gebäude des Museums. Das ist ein alter Wehrmachtsbau, 1938 fertiggestellt worden, das heißt bei Kriegsende 45 ein Neubau. Und die Rote Armee, die Berlin von Osten her kommt, entlang der B1, einnahm, hat hier ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Und das ist der Grund, warum am 8. Mai 1945 hier vor dem sowjetischen Hauptquartier die Wehrmacht, die deutsche Wehrmacht, kapituliert. Und damit ist es ein geschichtsträchtiger Ort geworden.
Und wir beide schwingen uns jetzt aufs Fahrrad,
ja,
und gucken uns mal an, was es sonst noch so gibt in Karlshorst. Wo fahren wir jetzt hin?
Am besten schieben wir, weil der erste interessante Punkt ist hier 20 Meter vom Haus entfernt. Wir fahren also jetzt in das Sperrgebiet Karlshorst, in dem das Museum mittendrin lag. Das Sperrgebiet beginnt schon im Mai 45, 4. Mai 45, werden alle Karlshorster aus ihren Wohnungen verjagt. Der ganze Stadtteil ist ein einziges sowjetisches Sperrgebiet.
Hier vorsteht auch noch ein Panzer und die Buchstaben sehen mir ziemlich russisch aus.
Ja, das ist ein sowjetischer Panzer T-34, Sarodino für die Heimat steht da drauf. Wir sind jetzt tatsächlich an der Außenmauer unseres Museums. Sie sehen die hier auch noch sehr schön langlaufen. So eine Ziegelsteinmauer, weiße Kalksandsteine mit so roten Pfosten. Das ist die Mauer, die das letzte Sperrgebiet hier in Karlshorst umgab. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie oben auch noch so Halter für so ein Alarmdraht. Da war wirklich unter leichter Stromspannung stehend ein Alarmdraht, weil jetzt von uns aus gesehen nach links rüber in diesem alten Kasernengebäude der Pionierschule der Wehrmacht der KGB saß.
Und die Häuser mit dem grünen Rauputz hier, wo Sie eben gesagt haben, da saß der KGB, das sieht jetzt auch aus wie Wohnhäuser mit Kinderrutsche und Schaukel und Grill auf der Terrasse.
Richtig, das ist heute der Wohnpark Karlshorst, seit ungefähr 5 Jahren, 6 Jahren bewohnt.
Und dann kann man sagen, man wohnt da, wo mal der KGB saß. Und vorher, Sie sagten es ja schon, war das alles abgesperrt, Sperrgebiet, man nannte das auch Klein Moskau. Also Kontakte gab es nicht, ne? Also zwischen Berliner Bevölkerung und russischen, sowjetischen Soldaten?
Ja, das ist so ein glattes Jein. Also es gab immer Lücken im Zaun und je länger, je mehr, also ab den 50er Jahren, klettert man durch diese Lücken. Man nutzt sehr gerne, dass es dort Militärläden gibt, in denen ein ganz anderes Warenangebot war. Und das ist etwas, was sich die ganze DDR-Zeit überzieht. Das Magazin, das Russenmagazin, der Laden, der russische Laden, der zum Beispiel bunte Bonbons hat, der aber auch Konservendosen mit Fisch oder was hat, die es jetzt in der DDR so nicht gab. Natürlich billigen Wodka. Dass man dort einkaufen geht und das wird auch geduldet.
Gut, fahren wir weiter, jo. Ja? Oder?
Ja. Gut.
So, jetzt sind wir einen knappen Kilometer, würde ich mal denken, weiter.
500
Nein, nicht ganz, ja. So, und was ist das hier? So ein mittelgroßer Hochbunker. Graffiti verschmiert im unteren Teil, jedenfalls so weit, wie man rankommt. Und relativ verfallen. Also in so ein bisschen schlechten Zustand, oder?
Wobei so ein Bunker ja unkaputtbar ist. Also ein Typenbau aus der Zeit des Dritten Reiches, der so um 42 herum gebaut wird. Berlin erleidet da schwere Luftangriffe. Der steht bis heute und der stand eben auch die ganze DDR-Zeit über. Heute steht er unter Denkmalschutz. Er ist auch mittlerweile einer der ganz wenigen erhalten gebliebenen Bunker hier in Berlin.
Also gebaut von den Nazis, benutzt dann von den Sowjets. Wofür?
Ja, es gibt die Legende, hier seien im Jahre 48 oder vielleicht auch schon 47 die neuen Geldscheine eingelagert worden. Es gibt ja eine Währungsunion oder die deutsche Währung zerfällt ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Direkt neben diesem Bunker, also wo heute hier diese ruhige Straße reinführt, wir sehen schmucke kleine Neubauhäuschen, Reihenhäuschen. Hier war der Eingang einer Kaserne, was dazu führt, dass die Nachbarn heute beim Haken auch mal gerne eine Handgranate finden. Machen wir einen kleinen Schlenker. Mir geht es jetzt um dieses ganze Areal.
Ja. Und jetzt stehen wir hier an so einem Übergang zwischen Blechzaun und normalem Zaun.
Richtig. Was viel spannender ist, wir umkreisen gerade das kleine Sperrgebiet, nennen wir das. Also das, was seit 1963 die ganze Liegenschaft, das ganze Areal des KGB umfasst. Wir sehen von hinten, das ist heute die Katholische Fachhochschule für Sozialwesen. Das ist späte 20er Jahre ein Krankenhaus. Das ist ein Krankenhausneubau damals, hochmodern. Das Gebäude wird dann bei Kriegsende im Mai von der sowjetischen Militäradministration konfisziert. Und dann, und das ist jetzt auch, warum wir hier anhalten, zieht 1950 der sogenannte Bevollmächtigte der Staatssicherheit, der sowjetischen Staatssicherheit, in dieses Gebäude. Die Staatssicherheit ist das, was wir dann unter auch der Abkürzung KGB kennen. Die nennen sich dann immer nur um. Im Keller dieses Krankenhauses sind wohl auch Menschen inhaftiert worden. Es hat hier definitive Verhöre gegeben. Es betrifft in Summe ungefähr 6.000 Menschen, Zivilpersonen aus der DDR, die, obwohl es einen eigenen Staat gibt, einen deutschen Staat gibt, von der Justiz der Sowjetunion verfolgt, repressiert werden und es werden auch Todesurteile verhängt.
So, radeln wir weiter.
Das ist fast eine meiner Lieblingsstellen bei den Touren. Hier sehen Sie auch noch ein Stück Mauer.
Ja.
Das lief natürlich hier wieder über die Straße rüber. Und wenn Sie genau hingucken, wo das Vogelnest ist, ist eine Schießscharte. Und hier ist eben das Wachhäuschen. Hier sehen Sie auch noch das Fundament. Da stand dann der Wachsoldat, der konnte da durchgucken oder auch schießen. Und und bewachte eben das Sperrgebiet. Und das waren in diesem Sperrgebiet sogenannte sichere Häuser. Sichere Häuser sind jetzt für Agenten, also hier kann der Spion mal entspannen. Ja, wenn er von einem Einsatz kommt, kann er sich wirklich ausruhen. Er kann befragt werden, er kann seine Ergebnisse präsentieren. Man kann sichere Häuser aber auch nutzen, um zum Beispiel Verhöre durchzuführen.
Und jetzt wohnen da ganz normale Menschen, die von der Geschichte mal mehr, mal weniger wissen und die tatsächlich in ihrem Garten so ein Stück Mauerrest haben, der damals dazu diente, das Sperrgebiet eben abzugrenzen, wo es noch die Schießscharten gibt.
Das ist vollkommen irre, denn da fahren wir jetzt hin, weil hier der sowjetische Geheimdienst saß, lässt sich natürlich auch der deutsche, der ostdeutsche Geheimdienst, die Staatssicherheit hier nieder. Und wenn wir uns umdrehen, das sind wirklich diese Plattenbauten. Das gehörte zur Staatssicherheit, soweit wir wissen, für die Funkaufklärung. Dahinter sehen Sie vielleicht auch noch so eine Kuppel. Das sind alte Flugzeughangars von 1916. Da sitzt bis heute die russische Botschaft drin, in diesem Hangar. Das ist gesperrt, das Gebiet, wir kommen da nicht rein. Und es gibt Geheimdienstforscher, die sagen, sie hätten mal mit einer Infrarotkamera, mit einer Wärmebildkamera Messungen gemacht. Da sei sehr viel Wärme, würde da abgegeben. Das weise auf Großrechner hin.
Okay, aber die eigentliche russische Botschaft ist ja in Mitte natürlich, aber das ist hier so eine Art von denen verwalteter Ableger, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, wer nun wirklich da der Nutzer dieses Geländes ist, das wissen wir nicht. Das wird auch nicht gesagt. Es ist nach wie vor ein russisches Sperrgebiet hier in Karlshorst, wenn Sie so wollen. Aber was da genau gemacht wird, ich weiß es nicht.
Bis hinter den Bahnhof Karlshorst haben wir uns jetzt durchgeschlängelt, vorbei an der Trabrennbahn. Und dann kam so ein kleines Mäuerchen, wo der Jörg Moret sagte, das ist doch schon wieder eine 1A-Russenmauer. Also Hinweis auf eine Kaserne der Sowjets damals.
Diese langgestreckte Mauer, eben mit diesen Betonplattenelementen gebaut, grenzt das Kasernengelände der sogenannten Berlin-Brigade von der Trabrennbahn ab. Wir sind jetzt 20, 30 Meter südlich dieser Mauer an einer Fahrradtrasse hier durch die Wuhlheide. Und diese Fahrradtrasse ist exakt die Kasernenstraße, also die Hauptachse, an der entlang sich jetzt alle Gebäude, Lagerhallen und so weiter dieser Kaserne befanden. Heute stehen hier Bäume.
Nichts zu sehen mehr, nee, außer ein paar kleine Kiefern und inzwischen etwas vertrockneter Rasen.
Mit so ein bisschen archäologischem Blick, Sie sehen aber recht unmotiviert hier mitten im Gebüsch sehr solide Pflastersteine.
Also Platten, ne?
So Platten, so ein Plattenweg, wo man sich fragt, na, also ein Gärtner hat das aber nicht angelegt. Das ist noch aus der Kasernenzeit. Die hatten so ungefähr 150 schwere Kampfpanzer, ungefähr nochmal genauso viel gepanzerte Fahrzeuge und ja, die Mannstärke 2.500 bis 3.000 Soldaten. Man hätte also hier militärisch sofort die ganze Stadt einnehmen können. Die hier stationierten westalliierten Truppen hätten dem nichts entgegensetzen können.
Welcome to the British Officers Club, so hieß das damals, als die Alliierten hier waren, in einem großen, altehrwürdigen Clubhaus im Charlottenburger Westend. Das Clubhaus gibt es noch und das beherbergt jetzt den Berlin International Club. Das ist ein Club, wo sich einflussreiche Menschen aus aller Welt vernetzen und dort auch ihre Freizeit verbringen. Aber in der Lobby, in der ich jetzt bin, sieht es schon noch ziemlich britisch aus. Da gibt es dunkles Fischgrätenparkett und dunkelplüschige Holzmöbel. Und ich bin jetzt mit zwei Herren hier, die das Ganze noch aus der Zeit kennen, als die britischen Offiziere hier ein- und ausgingen. Von 1945 bis Anfang der 90er war das ja. Dr. Bernd Fischer ist als Diplomat in der ganzen Welt unterwegs gewesen und war Protokollchef der Senatskanzlei. Und Hermann Djerbolé ist mit mir auch hier. Das ist der Konsul von Jamaika, der wie Bernd Fischer Gründungsmitglied des Berlin International Clubs ist und den Club ebenfalls noch aus der Zeit der Briten kennt. Und sah es zur Zeit der Briten denn hier auch so aus oder ein bisschen anders?
Es war so ein bisschen britisch, na, vergammelt darf man nicht sagen. Es war so ein bisschen britisch-militärisch.
Ja,
da ich selbst Offizier, Reserveoffizier bin, weiß ich, alle Clubs sind so, die dem Militärs gehören. Da wurde nämlich auch mal öfters eine richtig gute Party gefeiert. Insbesondere, weil damals die Subventionierung durch die britische Regierung gewaltig war. Ich erinnere mich heute noch, eine Flasche Champagner kostete 5 D-Mark.
Also den Club gab es ja hier tatsächlich seit 1945.
45 haben die Briten das übernommen und sie waren ja fast 50 Jahre, also genau gesagt 49 Jahre hier die Hausherren, bis dann letztlich auch durch die Initiative von Dr. Fischer aus dem Officers Club, der International Club wurde. Bernd Fischer hat damals Bundeskanzler Helmut Kohl motiviert, dies hier zu einer neuen Heimat für die Diplomaten, für die Geschäftsleute und für die internationale Familie von Berlin zu machen.
Und an erster Stelle der Ort für die Erinnerung an die 49 Jahre britischer Besatzungszeit, die ja benevolent war. Die Briten waren eine extreme faire Besatzungsmacht.
Der ehemalige British Officers Club liegt ja in Charlottenburg, also im Westen von Berlin. Und Charlottenburg ist ja einer der Bezirke, die damals sozusagen der britischen Besatzungsmacht zugeteilt waren. Charlottenburg, Spandau, Wilmersdorf. Das Haus stammt aus dem Jahr 1920, wunderschön und mit ganz großen Außenanlagen. Tennisplätze gibt es hier unter anderem und einen großen Swimmingpool, was früher zur Zeit der Briten der Center Court war. Und die Briten haben dann ein Schwimmbad draus gemacht und ein Schwimmbad ist es auch noch bis heute. Dann gehen wir jetzt mal Richtung Eingang vielleicht, machen wir hier mal einen kleinen Rundgang. Und wenn man reinkommt hier, das ist ein wirklich altehrwürdiges Haus und gleich am Anfang rechts an der Wand in einem goldenen Rahmen, der Schirmherr hängt hier. Und der Schirmherr ist Prinz Charles, damals wie heute.
Schon mehrfach zu Gast hier.
Ja.
Inwiefern wird denn diese britische Tradition hier heute auch noch so ein bisschen gelebt? Also außer im Mobiliar, wo schlägt sich das noch wieder? Ich sehe hier eine Vitrine zum Beispiel mit Porzellanfiguren. Porzellanfiguren mit alten britischen Uniformen. Ne?
Ja, die britische Tradition wird natürlich hier noch gelebt und gepflegt. Der britische Botschafter ist jeweils Ehrenmitglied des International Club. Und die britischen Wurzeln sind eigentlich auf Schritt und Tritt spürbar und fühlbar. Und das wollen wir auch ganz bewusst so hochhalten.
Und jetzt sehe ich auch so ein kleines Metallschild, das heißt tatsächlich Snooker Room, aber darunter Toilette, das ist dann wieder Deutsch. Also so ganz durchgehalten ist nicht.
Oder Französisch.
Ja. Gehen wir mal einfach nochmal weiter durch. Gehen wir zur Bar. Nach oben.
Die ist doch original, genau.
Original von den Briten. Ja.
Grüner gemusterter Teppich, alles so ein bisschen dunkel. Man kommt sich fast vor wie in so einem altenglischen Pub.
Hier wurde also, ich sag das mal auf gut Berlinisch, richtig gesoffen. Es war damals, wie Dr. Fischer schon sagte, der Champagner kostete 5 Mark, der Pimps Nummer 1 50 Pfennig. Und da können Sie sich den Rest vorstellen. Hier haben sich auch viele gerne mal die Kante gegeben.
Und der Pimps Nummer 1, das wissen die wenigsten Deutschen, ist das Nationalgetränk der Briten im Sommer.
Die Geselligkeit, das Fröhlichsein, das gemeinsame Feiern, das stand wesentlich im Mittelpunkt.
Ich finde es ja besonders schön, wenn man hier so rüberläuft durch die Bar.
Das knarrt.
Lebendige Geschichte.
Ja, wahrscheinlich britisch-deutsch hört sich das ähnlich an, aber man hört zumindest, dass die Dielen wirklich alt sind. Es gibt ja noch mehr Hinterlassenschaften der Briten in Berlin, wesentlich mehr. Es gibt das ganze Olympiagelände, was ja das ehemalige Hauptquartier war. Es gibt einen British Golf Club noch. Was gibt es noch an Hinterlassenschaften der Briten in Berlin?
Die ganze Straße hier in Richtung Westen ist voll dieser britischen Offiziershäuser. Warum? Das Hauptquartier war im Olympiastadion, und zwar auf der Rückseite in den Kellerräumen, und da sind dann die Offiziere, die da wohnten, jeden Tag zur Arbeit gelaufen. Dann gibt es auch einen Yachtclub unten an der Hafen, und es gibt natürlich auch Erinnerungen an den Flugplatz Gatow, der ja einer der 3 Flugplätze waren, die West-Berlin halfen zu überleben, die Sperrung aller Landesgrenzen in der Luftbrücke. Und in Gatow sind sehr, sehr viele Flieger gelandet damals.
Wer ist denn heute Mitglied hier im International Club? Wer darf kommen?
Mitglied werden darf im Prinzip natürlich jeder. Aber es wird eben genau geguckt, wer sich bewirbt. Gewünscht werden auch mal 2 Bürgen aus dem Mitgliederkreis. Und der Vorstand entscheidet jede einzelne Bewerbung, ob es jetzt aufgenommen wird oder nicht.
Heike Bull ist für die Mitgliederverwaltung tätig hier im International Club und weiß natürlich, wer jetzt hier heute Mitglied ist.
Ja, und in erster Linie sind es inzwischen Familien mit Kindern.
Und Sie haben auch Veranstaltungen, die noch einen Bezug zu Großbritannien haben, hier ganz regelmäßig, ne?
Wir versuchen zumindest einen Bezug da immer herzustellen. Also wir haben, als William und Kate geheiratet haben, hier ein Public Viewing gehabt. Es gibt sicherlich auch immer mal Vorträge, oder zum Thema Brexit gab es halt auch Veranstaltungen. Und demnächst gibt es Dinner for Friends, eine Veranstaltung, wo eben auch die englische Küche dann nochmal speziell gewürdigt wird.
Sie lachen so!
Die haben ein ganz vorzügliches, da erinnere ich mich heute noch dran, Carpaccio, rohes Rind. Ah, hat es gut geschmeckt.
Dann gibt es hier für die Damen Bridge-Runden regelmäßig und Themenabende, die nach Ländern sich ausrichten, und dazu auch entsprechende Dinners, die dann von den Botschaften der jeweiligen Länder auch begleitet werden. Ansonsten viel Sport natürlich, Tennis und Vorbereitung auch auf die Golfsaison. All dies wird hier geboten, und ganz wichtig ist natürlich im Sommer der Pool. Das ist eigentlich für mich der Hauptgrund, warum ich hier Mitglied geblieben bin, weil ich in der Sommerzeit, in dem Halbjahr, das auch sehr kräftig nutze.
Aber Cricket wird nicht gespielt.
L'hiver se pose enfin sous le pavé de Berlin. La nuit me surprend heureux devant ce bistrot fumeux. Et toi tu m'attends là à boire un chocolat, laissant sur tes lèvres un joli goût de fièvre et quelques mots redits de quelques paradis me redonnent cette ivresse des nuits sans promesse
Das riecht wundervoll nach Cappuccino hier und nach Frühstück. Und das Frühstück heißt hier nicht Frühstück, sondern Petit Déjeuner. Das habe ich schon an einer kleinen Glastür hier gesehen. Ist auch kein Wunder, denn ich bin im Centre Français. Das heißt wirklich auf den Spuren der Alliierten und in diesem Fall der Franzosen in Berlin. Und bin jetzt mit zwei Herren zusammen, sozusagen der Vergangenheit und der Zukunft des Centre Français. Und zwar einmal mit William Capuin, der war der Leiter des Centre Français von 1981 bis zum Abzug der Alliierten 1994, ist waschechter Franzose und 1970 als Soldat nach Berlin gekommen. Und Florian Fangmann ist bei mir, das ist der jetzige Leiter des Centre Français. Und gebaut haben das tatsächlich hier die Franzosen für die Franzosen.
1961, zur Zeit der Mauerbau. Und das Ziel war, die französische Kultur in Nordberlin, im ehemaligen französischen Sektor, Wedding und Reinickendorf, zu fördern.
Die Franzosen, die kamen ja so ein bisschen als Letzte dazu. Die waren ja ursprünglich gar nicht eingeplant als Besatzer. Und die Briten haben dann zwei Bezirke sozusagen abgegeben, nämlich Wedding und Reinickendorf. Und damit waren es dann vier Alliierte letztlich, die Berlin verwaltet haben. Und das Centre Français, haben Sie ja schon gesagt, ist entstanden Anfang der 60er Jahre. Sieht auch so ein bisschen so aus wie so ein 60er-Jahre-Bau mit viel Glas.
Zum Beispiel die Fenster und so weiter. Ist auch alles denkmalgeschützt, das Gebäude.
Damals war es ein französisches Kulturzentrum. Heute ist es ein deutsch-französisches. Was bedeutet das?
Also der Fokus ist wirklich der internationale Jugendaustausch, Schul- und Jugendaustausch. Da geht es vom Schulaustauschprogramm 6 Monate nach Frankreich in eine Familie und umgekehrt Franzosen hierher. Sehr viele Auszubildende, die wir entsenden und die wir empfangen in verschiedensten Bereichen, im Handwerk und so weiter. Dann haben wir Jugendbegegnungen zwischen Paris und Berlin, zum Beispiel die Städtepartnerschaft. Darum kümmern wir uns für den Berliner Senat. Da geht es nicht schwerpunktmäßig erstmal, wir machen jetzt was mit Franzosen, sondern wirklich um den Austausch selber, um das Thema. Und dadurch gewinnen wir auch Jugendliche, die sich normalerweise nicht, sag ich mal, für Französisch oder die französische Sprache oder das Land erstmal interessieren und durch die Begegnung mit den Franzosen einfach die Kultur neu entdecken.
Haben Sie denn das Gefühl, da muss man ein bisschen mehr tun als zum Beispiel für so eine deutsch-britische oder deutsch-amerikanische Freundschaft oder einen Austausch? Die haben es ja irgendwie nach meiner Empfindung immer so ein bisschen leichter. Also Frankreich muss man deutschen Schülern eher schmackhaft machen, kann das sein?
Das ist eine gute Frage. Ist klar, die Sprache Englisch ist dominiert überall. Es ist einfacher und im Bewusstsein denkt man immer, oh, Französisch ist so schwierig und das ist nichts für mich. Deutschland und Frankreich sind immer noch zwei Länder, die so miteinander vernetzt sind und es gibt so viele Programme und Aktionen wie nicht zwei andere Länder, also auf der ganzen Welt. Aber man muss dafür Werbung machen, auf jeden Fall, gerade was das Erlernen der französischen Sprache betrifft und da arbeiten wir sehr eng dran mit vielen Partnern. Darüber hinaus haben wir hier Kulturveranstaltungen, wir haben die Fête de la Musique, wir haben die Fête de Francophonie und diese tolle Infrastruktur hier mit dem Hotel, dem Restaurant, Seminarräume und Kinobetrieb.
Dann gehen wir doch einfach mal durchs Haus, ne? Ein bisschen. Machen wir mal eine kleine Schlossführung.
Wollen wir so. In die Dusche?
Gut.
Laufen?
Laufen.
Ist gesund.
Gut, ist gesund. Also Lobby im ersten Stock. Damals war es auch schon ein Hotel mit dabei.
Ja, aber das war mehr für, das war der 5. Etage, waren mehr Bettzimmer für Schüler und junge Studenten. Und im 4. Stock waren Zimmer, 4 Bettzimmer für Soldaten, die auf Besuch waren aus der Bundesrepublik. Und die andere Etage waren Familie von Unteroffizieren, die Berlin besucht haben.
Super, inzwischen stehen wir vor dem Restaurant Gourmanderie.
Das war vorher ein Ausstellungssaal und dann seit 2000 ist es hier ein Restaurant, weil deutsch-französisches Kulturzentrum ohne Gastronomie konnten sich die Leute damals auch nicht vorstellen.
Wie kann man besser Werbung machen für Frankreich als durchs Essen? Ne? Also ja. Da haben die Amerikaner und Briten doch deutlich weniger zu bieten. Ja.
Aber damals hatten wir regelmäßig Kunstausstellungen mit Priorität für französische Themen. Weil es gab bei uns in der Garnison genug Restaurants. Unteroffizierscasino, Offizierscasino und.
Also das heißt, was jetzt der Frühstücksraum ist, war damals die Bibliothek. Wer hat die genutzt?
Ja, eigentlich alle Leute hier aus der Umgebung, die haben ihre Bücher geholt. Es waren 60% der Bücher in deutscher Sprache und 40% in französischer Sprache.
Das heißt, Deutsche und Franzosen haben die Bibliothek benutzt?
Genau. Es war damals schon ein Treffpunkt eher für Deutsch und Franzosen. Das war der Sinn der Sache.
Das heißt, das hat dazu geführt, dass manche dann auch, sagen wir mal, von den Franzosen Berlin so schätzen gelernt haben, dass sie gesagt haben, wir bleiben. Also bei Ihnen sind es jetzt 50 Jahre. Ja, wie kam es denn dazu?
Es kam dazu, dass ich endlich Lust hatte, die deutsche Sprache zu lernen, Aber meinen Akzent habe ich nicht verloren. Aber es ist nicht so schlimm, weil viele sagen, das ist okay. Wir wissen, dass du Franzose bist.
120.000 Soldaten waren im Laufe der Jahre hier stationiert. Sie kamen ja als Soldat 1970, als aus den französischen Besatzern schon längst Schutzmächte und Freunde geworden waren. Genau, ja. Was haben Sie hier gemacht?
Da war ich in der Verwaltung tätig. Ich habe nicht viel gekämpft. Ja. Das Einzige, gegen die ich gekämpft habe, waren die Berlinerinnen. Ich war gleichzeitig Leiter des Hauses hier und gleichzeitig war ich im Stab vom General tätig. Ich war auch zuständig für die ganze Besuchergruppe, die Militärhochschule, die nach Berlin gekommen sind.
Das heißt, niemand kennt sich besser aus mit den Hinterlassenschaften der Franzosen in Berlin als Sie. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen kurz weiter, was gibt es jetzt noch außer dem Centre Français in Berlin, was uns an die Franzosen erinnert hier?
Ja gut, es gibt drei Vereine. Es gibt der Bull Club in der Nähe vom Flugplatz Tegel. Es gibt das Club de Pêche an Tegeler See, an der Malsch. Und es gibt auch der Club Nautique Français de Tegel, das französische Segelclub, der endlich weiterhin existiert. Ich war selber im Segelclub. Wir hatten jährlich die alliierte Regatta. Einmal war das bei uns in Tegel, einmal im Wannsee, im amerikanischen Segelclub im Wannsee, einmal bei den Engländern in Gatow.
Es gibt auch weiterhin das Quartier Napoleon, das heißt natürlich jetzt nicht mehr so, sondern Julius-Leber-Kaserne. Genau, ist der größte Bundeswehrstandort in Berlin inzwischen. Es gibt aber auch noch zum Beispiel die französischen Wohnquartiere, die rund um die Julius-Leber-Kaserne liegen oder aber auch im Norden von Reinickendorf, die größte von allen, die Cité Foch, so ein kleines Stück Frankreich, so auf knapp 50 Hektar, 2600 Menschen haben da gewohnt. Da erinnert jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel an Frankreich, außer zum Beispiel die Straßennamen. Es gibt eine Avenue Charles de Gaulle oder die Straßenschilder sind auch noch blau-weiß, so wie sie in Frankreich sind, genau, und nicht in Berlin, genau. Diese Wohnquartiere, die waren damals
für die französische Unteroffizier- und Offiziersfamilie.
Richtig ein kleines Stück Frankreich in Berlin.
Es war schön, aber ich persönlich, ich fand die Leute endlich blieben doch unter sich. Und das war nicht normalerweise für mich nicht so positiv.
Wir gehen hier jetzt weiter.
Ah, und jetzt stehen wir im Foyer des Kinos, oder?
Genau, jetzt kommen wir in den Kinotrakt. Und ja, das ist natürlich hier so ein echter Hingucker mit diesem Licht hier oben.
Bunte Quadrate, die so ein bisschen beleuchtet sind. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie sieht denn das aus? Aber
das war der Stil der 60er Jahre. Das ist schon was Besonderes.
Und dann so eine große Freitreppe, ne, die so in den ersten Stock führt.
Wirklich typisch auch 60er Jahre.
Aber wenn ich die Kinoplakate hier angucke, da stehen schon durchaus englische Namen auch. Also es ist jetzt hier nicht nur französischer Film.
Wir haben immer mindestens zwei frankophone Filme im Programm.
Und auch in Original dann?
Original mit Untertitel, genau.
La Boom, der 80er Jahre Kultfilm, zurück im Kino, klar, logisch.
Wir haben uns die Filmrechte gekauft, weil das absolut der französische Kultfilm ist in der Zeit.
So, und das ist jetzt der Original 60er Jahre Kinosaal.
Genau.
Der ist richtig schön steil nach oben, ne? Also ein bombastischer Blick von überall. Also da muss einer schon 2,10 Meter sein, damit man nicht mehr drüber gucken kann, ne? Mit roten Samtsesseln.
Unter Denkmalschutz.
Und das ist noch richtig so von den Franzosen hier gebaut worden.
So ist es wie damals. Es ist nicht verändert worden.
Und was wurden damals für Filme gezeigt?
Sagen wir 70%, 80% Film in Englisch oder deutscher Sprache und 10-15% in französischer Sprache. Und da sind eigentlich die Leute aus der Umgebung hier, aus dem französischen Sektor, die sind gekommen, um diese französischen Filme anzuschauen.
Und da draußen, sehe ich durchs große Fenster, steht der Mini-Eiffelturm, ne? Da? Warum steht der da?
Ich dachte, es fehlt was hier. Als Anziehungspunkt, wir dachten, was ist Frankreich? Frankreich ist Paris, Paris ist Eiffelturm.
Wie hoch ist der?
Fast 14 Meter. Es ist aus Holz. Man denkt, es ist aus Eisen, aber nein, es ist aus Holz. Es ist wie Berlin. Berlin bewegt sich hier im Centre, es bewegt sich auch.
Und das war's, das Wochenendjournal. Was übrig bleibt, 75 Jahre Berliner Vier-Mächte-Status. Wir waren auf den Spuren der Alliierten in Berlin. Ich bin Anja Nehls und schön, dass Sie mit dabei waren.